es ist nicht Blödheit, wenn man auf solche Sachen klickt, sondern das ist eigentlich ein relativ natürliches Verhalten. Mhm. Auch so vorgesehen von der Natur, einfach, dass wir den Alltag bewältigen können. Unser Gehirn ist so eine Vorhersagemaschine im Energiesparmodus. Das macht uns aber eben auch vulnerabel für Fakes und Betrugsmaschen.
Man denkt gar nicht nach, sondern der visuelle Eindruck entscheidet dann eigentlich schon, ne? Also der erste Eindruck wahrscheinlich.
Genau, das Visuelle und das Emotionale.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Podcasts Community of Trust. Heute zu dem Thema, warum Menschen auf Fake-Shops hereinfallen und wie Eye-Tracking hilft, sie zu erkennen. Und wir haben einen tollen Gast hier, Michael Rasimus, Leiter des Eye-Tracking-Labors an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Karlsruhe. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, Michael. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
So, also ich guck mal, dieses Eye-Tracking-Labor der Dualen Hochschule Baden-Württemberg untersucht, wie Menschen Websites tatsächlich wahrnehmen, nicht nur, was sie angeben zu sehen, habe ich gehört. Und beim Online-Shopping entscheiden ja oft Sekunden und auch unbewusste Blickmuster über Vertrauen oder Kaufabbruch. Vielleicht kannst du, Michael, uns kurz erklären, was Eye-Tracking oder auch länger erklären, was Eye-Tracking genau misst und warum das für Online-Shopping so relevant ist. Was macht ihr da eigentlich?
Also mit Eye-Tracking visualisieren wir das Blickverhalten von Personen. Und viele kennen ja das Maus-Tracking oder Web-Tracking. Da analysiert man so die Klickpfade oder wie man die Maus bewegt.
Diese Heatmaps sind das.
Genau, Heatmaps machen wir auch. Aber wir analysieren auch das, was vorm Klick passiert, nämlich das Blickverhalten. Und dadurch können wir so Entscheidungsmuster zum Beispiel sehr gut darstellen. Und gewinnen dadurch viele Erkenntnisse, die den Leuten auch gar nicht so bewusst sind beim Online-Shopping.
Wie muss ich mir das technisch eigentlich vorstellen? Also messt ihr da mit einer Kamera die Augen oder nur den Mauszeiger? Das reicht ja wahrscheinlich nicht, ja?
Nee, nur Mauszeiger reicht aus dem Grund nicht, weil das ist eine Illusion, dass wir uns mit der Maus genauso bewegen wie mit den Augen. Ne? Oft schaue ich erstmal, wo muss ich mich orientieren, und dann folgt die Maus. Das heißt, wir haben da unterschiedliche Erkenntnisse, die wir gewinnen können. Die Frage ist sehr gut, weil immer neue technologische Möglichkeiten entstehen, auch durch KI, zum Beispiel im Eye-Tracking. Wir haben das gute alte Infrarotsystem. Das ist sehr, sehr präzise, kommt aus der Medizintechnologie. Manche kennen ja vielleicht noch Stephen Hawking, der Wissenschaftler im Rollstuhl, hat mit den Augen dann so seinen Sprachcomputer bedient und so. Und deswegen ist das so hochpräzise, und genau diese Technologie nutzen wir auch. Das heißt, ein Infrarotstrahl trifft aus dem Eye-Tracker auf die Kornea, auf die Hornhaut, deswegen auch Kornea-Reflexmethode, und wird reflektiert, und das erfasst der Tracker wieder und kann dann genau sagen, weil das personenindividuell kalibriert ist, wo die Person hinschaut. Und sonst gibt es eben auch über die Augenkamera Eye-Tracking-Methoden. Die sind auch ganz gut für manche Erkenntnisse, aber weit nicht so präzise wie.
Super spannend. Ich muss tatsächlich nochmal nachfragen, weil ich habe das selber so noch nicht gemacht. Also, und ihr macht dann Studien im Auftrag, und es kommen repräsentative Gruppen zu euch. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, oder qualitative Kleingruppen. Also gerade im Usability, User Experience Bereich von Webseiten oder E-Shops brauchen wir gar nicht so viele Leute, um zu sehen, wo zum Beispiel Barrieren sind, wo wir Probleme haben, die User eben dorthin zu führen, wo sie später einen Checkout-Prozess haben. Oder auch bei Apps zum Beispiel, wie gut funktionieren Apps, wie flüssig ist die Verarbeitung. Das alles können wir analysieren über Eye-Tracking. Oder die klassische Werbewirkungskontrolle, ne, dass man Werbemittel eben nochmal prüft.
Das heißt, also Barrierefreiheit ist eigentlich auch ein Thema, was euch berührt oder wo es so Schnittmengen gibt wahrscheinlich, ne?
Genau. Beim Web-Tracking zum Beispiel würde ich ja sehen, wie ist der Klickverlauf, bis jemand zu einem bestimmten Ziel kommt. Beim Eye-Tracking sehe ich dann so ein nervöses Blickverhalten, dass ein bisschen rumgesucht wird, ne, oder kann sehen, welche Entscheidungswege, welche Pfade genutzt werden über Freitextsuche oder eben gewünschte Klickverläufe. Das sehe ich dann über Eye-Tracking ganz gut.
Okay, super spannend. Auch wieder lerne ich immer wieder viel dazu. Und ich habe auch gelesen, also es ist ein Fakt einfach, ne, dass Fake-Shops ja natürlich auch gezielt dieses Design oder Layout oder eben diese visuellen Reize nutzen, um Vertrauen zu erzeugen, schon bevor das kritische Denken bei den Usern einsetzt. Also das ist eigentlich unser Thema heute. Und sag mal, gibt's da typische Muster, wo schauen denn die Nutzerinnen zuerst hin, wenn sie auf eine Shop-Seite kommen?
Ja, also um das ganze Thema einzuordnen, die Fake-Shops nutzen heute technologische Möglichkeiten, die sie früher eben in dem Umfang nicht hatten. Mhm. Gerade durch KI ist das Ganze viel günstiger, viel einfacher, viel automatisierter.
Und lernen dazu, ne? Ganz schnell.
Auch das. Mhm. Ne? Und das, was wir eigentlich früher im Neuromarketing gemacht haben, nämlich psychologische Optimierung von Webshops, das lässt sich heute über KI oft imitieren und dadurch wird es für Verbraucher einfach schwieriger, die Unterschiede zu erkennen oder die Warnsignale wahrzunehmen. Und gerade beim Online-Shopping, das kennen viele auch an so Verkaufsevents wie Black Friday und so, wenn die Emotionen hochkochen und schon Wochen hingefiebert wird, dann sind wir oft nicht mehr so in einem Prüfmodus, sondern eher in einem Schnäppchenmodus. Das kennt jeder. Und dadurch sind wir sehr anfällig, weil unser Entscheidungsverhalten sehr stark verkürzt, automatisiert ist.
Das heißt, also wir sprechen noch nicht mal von Dark Patterns, also das ist nochmal so ein Spezialthema, ne? Aber auch so die, ich sag mal, ganz normalen legalen oder Graubereich-Shops, die nutzen natürlich Emotionen. Ne? Aber nochmal, also wo guckst du denn hin? Also wenn du auf einen Shop kommst, also sagen wir mal, du willst hier irgendwie neue Elektronik kaufen oder so, guckst du da erst in die Energiekennzeichnung? Wahrscheinlich nicht.
Nee, genau. Wir unterscheiden da zwischen reizgesteuert und konzeptgesteuert. Wenn ich jetzt nach einem besonderen Gerät suche, dann wäre das konzeptgesteuert. Ich habe so ein klares Bild, was ich brauche, wo ich hin will. Das andere wäre reizgesteuert. Da lasse ich mich so inspirieren, habe vielleicht so Verkaufsaktionen und so. Und dann, oh, das könnte mich auch noch interessieren. Und dann werde ich irgendwo hingeleitet, wo ich dann lande, weil es mich interessiert. Grundsätzlich die klassischen Prüfabläufe, die wir sonst auch kennen aus Empfehlungen, nochmal zu überprüfen, ob eine Webseite seriös ist oder nicht, gucken uns das Impressum an, Zahlungsmodalitäten, AGBs und all die Dinge, die uns Sicherheit geben, die lassen sich halt teilweise auch relativ einfach kopieren. Also auch so Trust-Symbole zum Beispiel. Ne, da wäre es zum Beispiel interessant, über Eye-Tracking zu sehen, wird es nur angeschaut oder wird auch nochmal geprüft, sind die Siegel verlinkt oder was mache ich mit den Informationen? Habe ich es wahrgenommen? Ja, nein. Wenn ich es wahrgenommen habe, was ist der nächste Schritt? Deswegen ist Eye-Tracking da. Sehr interessant.
Da kommen wir gleich noch genauer zu diesem Trust-Thema. Aber vielleicht, um da nochmal so das ein bisschen besser zu verstehen. Also ihr macht ja so Studien wirklich auch, ne? Entschuldigung, und was überrascht euch da am meisten? Also sehen die Menschen wirklich das, was sie glauben zu sehen oder eigentlich ganz was anderes? Das ist schon angedeutet beim Impressum.
Ja, also. Ja, genau. Das ist das Interessante, dass Leute oft denken, sie hätten bestimmte Dinge geprüft, haben es aber nachher nicht. Ne? Oder nicht so genau, wie man das tun müsste. Also bei Fake-Shops heute ist das große Problem, dass viel Emotionen erzeugt werden und wir dann eben nicht mehr so rational die Dinge hinterfragen. Ne? Mhm. Oft ist das Ziel von so einem Fake-Shop, dass man in so einen gewissen Flow kommt oder auch so Nudges, so Anstupsen in eine gewünschte Richtung, möglichst wenig Friction, Reibung, dass man nochmal an einen Punkt kommt, dass man nachdenkt, ist das jetzt wirklich seriös oder nicht.
Also möglichst schnell
kaufen. Möglichst schnell und nicht ablenken, einfach durch den Checkout-Prozess bringen. Und oft sind es richtig perfide, auch emotionale Stories, die genutzt werden. Auch hier darf man den Fake-Shop nicht nur isoliert sehen, sondern auch das Social-Media-Umfeld, in dem oft Anzeigen dann gezeigt werden. Ja. Und plötzlich ist im vertrauensvollen Umfeld in meinem Feed zwischen den Posts von meinem Bekanntenkreis. Und so hat es nochmal eine andere Vertrauenswirkung. Mhm.
Das habe ich übrigens auch auf dem Deutschen Verbrauchertag letztes Jahr im November schon gehört. Ne? Also eine Forderung vom VZBV, so Anzeigen auf Fake-Shops auf Facebook und Google halt zu verbieten oder stärker zu bekämpfen, weil das häufig der Channel ist, über die die Leute in diese Fake-Shops auch reinkommen. Ne? Also und da verdienen natürlich die großen Plattformen extrem viel dran und haben da wenig Interesse, das zu unterbinden. Aber das ist interessant, dass du das auch sagst. Also so eine ganze Customer Journey, kann man sagen, in den Fake-Shop rein tatsächlich. Ne?
Ja, genau. Und das ist natürlich so ein Katz-und-Maus-Spiel dann auch. Und da ist die Frage auch, ob man Plattformen dann nicht sehr viel stärker in die Verantwortung nehmen muss.
Ja, genau.
Muss.
Das ist die Forderung der Verbraucherschützer auch. Ja, spannend, genau, dass ihr das auch so bestätigt.
Aber das ist auch ein Punkt, über Social Media habe ich eben dann auch diese ganzen Videos, herzergreifende Videos, wo zum Beispiel ein älterer Mann dann vermeintlich in Handarbeit irgendwelche Figuren produziert und unter Tränen auf Social Media angefeindet wird. Mhm. Ne? Also so quasi dann so ein Schutzreflex bei den Leuten noch erzeugt wird oder Hilfsbereitschaft. Und das lässt uns oft dann nicht rational handeln oder die Dinge zu hinterfragen, sondern plötzlich eben tatsächlich vielleicht auch unterstützen, kaufen zu wollen. Und später sagt man sich, ja, das hätte ich eigentlich genau an dem Punkt merken müssen. Mhm. Oder man hat doch gesehen, dass das KI-generierte Videos sind oder die Person dann nicht immer gleich aussah. Und aber das ist ja das Problem, dass Vertrauen geschaffen wird, vermeintliches Vertrauen durch Suggerieren von auch lokalem Bezug. Hier, wir sind hier in Köln zum Beispiel, dass so suggeriert wird, dass ein lokaler ihr Laden in Köln, der gerade ausverkauft hat, vielleicht ein Traditionsunternehmen in so und so viel der Generation. Oder irgendwelche künstlerische Tätigkeiten, die unterstützt werden sollen, oder also auch private Dinge, die sehr ergreifend sind, weshalb man den Laden aufgeben muss. Und dann spielen Emotionen eine Rolle und dann setzt das Rationale oft aus.
Und in Wirklichkeit ist es ein Fake-Shop oder zumindest ein China-Shop, ne? Das gibt's ja auch. Ja. Ne? Also das ist, dass ich dann zwar irgendwas kriege, aber es ist eben nicht der Mittelstandsfamilienbetrieb, der jetzt zumachen muss, sondern kommt einfach aus China und ist unter komischen Bedingungen.
Der lokale Bezug wird nur assoziiert oder suggeriert, dass man eben Vertrauen hat, ne? Weil eine gewisse Nähe, man könnte ja dann auch vorbeifahren quasi, wenn das Paket nicht ankommt. Ja. Wenn ich aber vorher checke in Zahlungs- und Lieferbedingungen oder AGBs und sehe dann, oh, das ist ja gar kein Shop hier in Köln, sondern ist weit weg, und dann sehe ich noch, dass Retouren wahnsinnig teuer werden und sehr aufwendig wird, dann nochmal nachzuhaken, dann sollten natürlich die Alarmglocken angehen. Mhm. Aber so weit kommen wir oft gar nicht.
Ne? Ja, das ist also, man denkt gar nicht nach, sondern der visuelle Eindruck entscheidet dann eigentlich schon, ne? Also der erste Eindruck wahrscheinlich, ne?
Genau,
der so wichtig ist.
Genau, das Visuelle und das Emotionale einfach. Und das zusammen gibt dann eben dieses Paket.
Ja, ich glaube, dann habe ich jetzt einen sehr guten Eindruck. Ja, das habe ich tatsächlich auch schon gesehen. Also häufig auch, wie du sagst, ne? Ich bin noch auf Facebook. Meine Kinder machen sich immer lustig, ne? Weil wer über 30 ist, auf Facebook fungieren. Und da kriege ich immer diese Ads, ne? Und dann komme ich auf so Shops, wo, also die sehen super aus, ne? Und auch diese Mittelständler, aber da gibt's gar kein Impressum, ne? Also dann gucke ich immer, bei wem kaufe ich denn eigentlich? Und dann höre ich auf. Aber sonst hätte ich da schon gerne mal was gekauft, weil es klingt interessant. Attraktiv, also ich bin auch vulnerabel an der
Stelle. wir alle, das ist ja das Problem, ne? Also.
Ja. Okay.
Und deswegen kann man auch nur empfehlen, nie über Ads zu kaufen, sondern dann wirklich noch tiefer zu gehen und sich den Shop mal anzuschauen. Mhm. Und da kommen wir vielleicht auch nochmal dazu, wie man dann in die Recherche geht.
Okay. Ja, wir haben jetzt schon viel vorweggenommen. Ich wollte da noch so ein bisschen tiefer jetzt tatsächlich einsteigen. Also, psychologische und visuelle Mechanismen hinter dem Betrug, ne? Also das heißt, also die Menschen scannen die Websites, ne? Also der erste Eindruck ist da entscheidend, dann werden die Emotionen angetriggert und dann komme ich gar nicht mehr erst dazu, das kritisch zu hinterfragen. Ich habe das auch ganz oft im Freundeskreis, dass die sagen, ja, ich habe da gekauft und der sah so gut aus, der sah so professionell aus, ne? Also nicht nur professionell, sondern auch emotional, aber bleiben wir mal bei dieser Professionalität. Ne? Also wir haben das ja auch bei Trusted Shop schon seit eh und je, dass dann kurz vor Weihnachten die Fake Shops unser Siegel, also das ursprüngliche Produkt, wir haben ja jetzt viel mehr schon, nutzen und einfach die Grafik kopieren. Du kannst nicht draufklicken, sondern du siehst es halt nur. Aber das reicht den Leuten schon, die klicken dann gar nicht mehr. Ne? Oder auch, es gibt kein Impressum oder im Impressum steht irgendein Blödsinn drin. Ne? Aber das soweit kommen die Leute gar nicht mehr erst. Das heißt, es geht ja auch um diese Aufmerksamkeitsspanne, ne? Also ja. Vielleicht kannst du das nochmal sagen. Also warum sind wir da so leicht beeinflussbar eigentlich?
Ja. Das ist ein wichtiger Punkt. Also es ist nicht Blödheit, wenn man auf solche Sachen klickt, sondern das ist eigentlich ein relativ natürliches Verhalten. Mhm. Auch so vorgesehen von der Natur, einfach, dass wir den Alltag bewältigen können. Mhm. Unser Gehirn ist so eine Vorhersagemaschine im Energiesparmodus. Versucht, die nächsten Schritte vorherzusehen, aber wenig Energie aufzuwenden. Ne, weil das Gehirn ist eigentlich relativ klein, so 2-3% vom Körpergesamtgewicht, braucht aber 25% Umsatz. Mhm. Das heißt, es macht Sinn, Energie zu sparen, um möglichst so mentale Abkürzungen auch zu nehmen in Entscheidungssituationen. Mhm. Man kann sich das so vorstellen, wenn man beispielsweise vorm Supermarktregal steht und ganz viele verschiedene Optionen hat oder im Online-Shop ganz viele verschiedene Optionen. Also man würde nie fertig werden, wenn man alle Informationen das irgendwie prüft, abwägen gründlich. Würde. Genau. Ja, und insofern ist gut, so Mental Shortcuts zu nehmen, nämlich so Abkürzungen und sagen, okay, das passt so einigermaßen und im Alltag reicht das meistens auch. Das macht uns aber eben auch vulnerabel für Fakes und Betrugsmaschen.
Mhm. Das heißt, also ich will möglichst schnell fertig werden. Im Supermarkt wäre das dann, ich nehme das, was auf Augenhöhe ist, anstatt mich zu bücken, obwohl das unten vielleicht viel günstiger wäre.
Ja, oder bestimmte Marken, weil es Vertrauensanker sind. Und ich glaube, ja, damit habe ich immer gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Und das sind so Abkürzungen. Meistens funktioniert das auch, aber genau dann eben, wenn wir vor so einem Fake-Shop stehen, kann uns das eben auch aufs Glatteis führen. Mhm. Und gerade diese Professionalität suggeriert oft Vertrauenswürdigkeit oder Seriosität. Das ist so ein Halo-Effekt, der da zu greifen kommt. Und das ist auch so eine mentale Abkürzung. Wir assoziieren das einfach miteinander. Und im Alltag meistens funktioniert es dann auch. Aber da kann es dann wirklich auch gefährlich werden.
Ja, und also das, was du sagst, durch KI, also kopieren viele Fake-Shops ja auch gezielt die Shops, die richtig professionellen Marken, die richtig gut funktionieren. Ne? Also ich habe gehört, so die komplette Otto-Themenwelt beispielsweise ist dann ja auf Knopfdruck in Sekunden, hast du das? Ne? Ja. Und da wird ja auch wahrscheinlich getestet, ne? Was funktioniert gut und was nicht. Und das wird dann einfach nachgemacht. Deswegen haben wir auch diesen Trusted Login, ne? Weil gerade die großen Marken besonders anfällig sind für Fake Kopien. Ja,
hochattraktiv, weil sie entsprechend positioniert und vertrauenswürdig sind.
Mhm. Und ich habe gehört, also diese Blickfehler, also ist das ein Fach, also gibt es typische Blickfehler, die Betrüger gezielt ausnutzen?
Also was auf jeden Fall gibt, sind so Blickmuster, ne, dass wir also in unseren Breitengraden sagen wir so von links oben nach rechts und dann unten. Mhm. Also das, was früher bei einer Google-Suche so ein Google F war, heute ist eher so ein Cupcake, ne, dadurch, dass auch mit der Google Maps Anzeigen und so dazwischen sind. Okay. Aber die Aufmerksamkeitsspanne, die nimmt immer weiter ab nach unten. Und
Also oben, above the fold hat man früher gesagt.
Genau.
Ja, ne? Die ersten drei Suchergebnisse oder die erste Seite.
Ja, und oft gehen wir gar nicht viel weiter runter. Also was alles darunter ist, das wird halt ignoriert und so werden auch Fake-Shops dann gestaltet, aber auch andere Shops, ne? Wir versuchen ja zu optimieren, auch beim klassischen Shop, die Usability zu optimieren, flüssig zu machen. Und das machen eben auch Fake-Shops und verstecken dann die relevanten Informationen, wenn die überhaupt drauf sind, dann woanders.
Also dann ist es schon zu spät halt. Also wenn ich oben, werde ich gefangen und dann komme ich nicht mehr raus aus dem Tunnel.
Genau, ja, okay. das kann durchaus passieren.
Und wie würdet ihr das eigentlich erkennen mit euren Daten? Also diese Eye-Tracking-Daten, geht da eine Alarmglocke an? Und also oder wie muss man sich das vorstellen? Jemand vertraut dann dem Fake-Shop? Also wie erkennt ihr das?
Ja, wir können ja sehen, was passiert. Mhm. Also nicht nur, wo geklickt wird, sondern auch, wie entsteht Entscheidungsverhalten, worauf wird geschaut werden. Mhm. Jetzt das Beispiel von kopierten Siegeln nimmt, ne, dann sehe ich ja, okay, er hat drauf geguckt, aber was war der zweite Schritt? Hat er getestet einen Mouse-Over oder ob der Shop verlinkt ist auch? Und so nur gesehen reicht halt nicht. Ja. Ne? Und dadurch können wir eben schauen, in welcher Reihenfolge auch die Überprüfung stattfindet, sind die wichtigen Kriterien am Anfang überprüft worden oder vielleicht gar nicht, was wird gesehen, was ignoriert und auch was nimmt Aufmerksamkeit. Emotionale Bilder, emotionale Videos und so, die ziehen ja an oder auch bestimmte Farben oder Gestaltungsmöglichkeiten. Damit kann ich natürlich Aufmerksamkeit dorthin ziehen, wo ich sie haben will.
Okay, das heißt also diese klassischen Tipps der Verbraucherzentralen, da muss ich, habe ich in der letzten Folge auch gesagt, muss ich manchmal wirklich mit dem Kopf schütteln, die dann sagen, guck ins Impressum, ob da eine Handelsregisternummer steht. Ne? Ich sage erstmal, das kann sowieso gefaked werden, aber das heißt, so weit kommen die Leute meist gar nicht, oder? Weil schon vorher im Grunde der Kaufimpuls entstanden ist, oder? Kann man das so sagen?
Genau, das reicht halt nicht. Also gerade in heutigen Zeiten durch KI, früher war das wahnsinnig aufwendig, solche Fake-Shops aufzuziehen. Mhm. Heute lässt sich das einfach automatisieren, Texte übersetzen, Bilder kreieren, selbst Videos, selbst komplette Shops gestalten und den Social-Media-Account noch bespielen und Bewertungen faken und so. Das ist alles sehr einfach und wenig kostenintensiv geworden.
Und wird ständig optimiert auch.
Und wird ständig optimiert und das Ganze halt weltweit.
Und sobald einer weg ist, kommt der nächste sofort. Ne? Also das ist, kriegst du überhaupt gar nicht in Griff mit Gesetzen, ne, sondern auch, dann haben wir eigentlich, glaube ich, eine ganz gute Idee jetzt mit dem Trusted Login. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Wir haben jetzt diesen Switch-Button, ne, und der ist ja auch in der Regel ganz oben platziert, ne, und dann kannst du dich einloggen, siehst dein Trusted Secret und weißt, du bist auf der richtigen Seite. Also wäre das was, wo du sagst, das ist was Neues, also was dann in die richtige Richtung läuft, oder?
Ja. Es ist die Kombination eben auf jeden Fall. Wir sagen immer in Neurowissenschaften oder auch Neuromarketing, same brain, same game, weil das Hirn funktioniert in verschiedenen Situationen sehr ähnlich. Und wie würden wir im Alltag, wenn wir unsicher sind, Vertrauen schaffen? Wir würden uns an Leute wenden, zu denen wir Vertrauen haben. Und das wäre auf jeden Fall die Möglichkeit, weil eben so viel auch gefaked werden kann. Also brauche ich einen seriösen Anbieter im Hintergrund, der mir eben auch Vertrauen gibt. Und diese Kombination, dieses Sensibilisierung, dieses Reflektieren, dieses digitale Kompetenzen aufbauen plus diese E-Commerce-Schutzmechanismen in Kombination sind sicher der richtige Weg.
Vielleicht noch eine Frage, die mir jetzt spontan einfällt. Ne? Also Agentic Commerce ist ja das Riesen-Hype-Thema gerade. Ne? Ja. Alle reden über Agentic Commerce. Und ich höre von den Verbraucherschützern, die auch Regulierung fordern. Das ist eigentlich ja sogar gut, weil eben der Agent sich nicht in die Irre führen lässt von solchen Mustern, sondern ganz rational eben guckt, wie ist die Lieferzeit, wie ist der Preis. Und deswegen haben wir mit AWS ja auch dieses Trusted Protocol gerade in der Entwicklung, gibt es echte Trust-Signale. Ne? Also ist wirklich die Infrastruktur für Vertrauen. Wie siehst du diese Agents? Also ist das eigentlich gut, weil die nicht manipulationsanfällig sind? Oder gibt's dann, da gibt's glaube ich andere Themen, ne? Also Prompt Injection, also wo dann der Agent in die Irre geführt wird, aber das ist dann eben nicht über Design, sondern über falsche Daten oder so, ne? Aber siehst du das als Fortschritt tatsächlich?
Also ich sehe das als Fortschritt, aber wie gesagt, eben dieses Katz-und-Maus-Spiel, man muss immer weiter optimieren und dranbleiben. Aber klar, wir brauchen Schutzmechanismen, die wir wirklich dann greifen und auf die wir uns verlassen können, weil man eben so Sachen auch auf den ersten Blick vielleicht gar nicht mehr erkennt, weil sie einfach zu faken sind.
Okay, ich würde das zum Abschluss mal gerne so ein bisschen vertiefen, ne? Also wie im Design, User Experience, KI-gestützte Gestaltung die Grenze zwischen echt und fake tatsächlich verwischen. Also wir haben gelernt, im Grunde dieses professionelle Design führt zu den Halo-Effekten. Also das heißt, eine gute Optik wird mit Seriosität gleichgesetzt, kann man sagen. Ja, und das wird von den Fake-Shops gezielt auch optimiert, hast du gesagt, ne? Mit Trust-Elementen, Buttons, Reviews, auch Fake-Reviews ist ja auch ein Thema. Sehe ich auch immer häufiger, ne? Irgendwie Sterne, aber von wem kommt das denn? Ne? Genau. Also was ist die Quelle? Wie wird die Echtheit überprüft? Also ist das auch so ein typisches Element? Oder?
Ja, natürlich. Und das stellen wir im Eye-Tracking auch immer wieder fest, dass die Leute das schon nutzen, auch draufschauen, es dann wahrgenommen haben. Aber das aber nicht überprüfen nochmal. Mhm. Ne? Also ja. Zum Beispiel auch so ein Gütesiegel stellen wir immer wieder fest. Nehmen wir jetzt Stiftung Warentest als bekanntes Stiftung, die vergeben als Instanz, die auch vertrauenswürdig ist, bestimmte Noten. Das Siegel wird erinnert, aber die einzelne Note nicht. Ne? Mhm. Details interessieren dann oft nicht.
Ja.
Und das stellen wir auf jeden Fall fest. Die Sachen werden gesehen und fördern dann auch erstmal das Vertrauen. Nur wenn sie gefaked sind, dann haben wir natürlich ein Problem, ne? Weil den falschen Elementen dann vertraut wird. Und der Halo-Effekt, den kennen wir auch aus anderen Lebensbereichen, dass zum Beispiel Schönheit dann dafür genutzt wird, auf Kompetenz zu schließen und so. Das sind klassische Reaktionsmuster.
Kompetenz. Okay, ja gut. Ja, ich habe gerade heute noch, glaube ich, im Shop-Betreiber oder ULG Koblenz, ne, wieder zu diesen Bewertungen, wo gar nichts steht, wie die Echtheit geprüft ist, ist auch unlauter, wird von Verbraucherzentralen auch angegriffen. Ja. Nur das sage ich auch immer, also dann nützen die Gesetze und Gerichte nichts, wenn der Fake-Shop irgendwo in China oder sonst wo, oder keiner weiß, wo er eigentlich sitzt, ne, und selbst wenn man ihn kriegt, dann ist der Nächste eine Sekunde später wieder da.
Genau. Okay. Und wenn wir keine anderen Möglichkeiten haben, dann sind das eben die Elemente, an denen wir uns orientieren. Mhm. Und gerade wenn dann noch andere Trigger dazukommen, wie zum Beispiel zeitliche Verknappung oder überhaube Knappheit, auch nur noch so und so viel auf Lager und so.
Dark Patterns eigentlich.
Genau, das sind Dark Patterns, die ja aber auch im seriösen Umfeld genutzt werden teilweise. Also gerade im Marketing muss ich mir natürlich auch sehr genau überlegen, wie weit möchte ich denn eigentlich gehen gegenüber meinen Kundinnen und Kunden. Aber die Wirkung funktioniert. Sämtliche Studien belegen das immer wieder, dass wir dafür empfänglich sind.
Auch die Dark Patterns sollen geregelt werden im Digital Fairness Act, wo der erste Entwurf jetzt im November kommen soll. Aber du lachst auch schon genau wie ich, ne? Man kann viel regeln für die europäischen Mittelständler, die sich dann alle dran halten müssen. Noch mehr Gesetze, noch mehr Abmahnungen. Ja. Und die Chinesen oder die Fake-Leute lachen sich ins Fäustchen, weil die halten sich eh nicht dran, ne? Und haben dann noch leichteres Spiel eigentlich.
Das ist immer das Problem, eben auch bei Fake-Shops, wenn sich einzelne Player nicht an die Regeln halten, dann kann ich noch so viel aufstellen. Das macht wenig Sinn dann.
Sag mal, kann man denn eigentlich Unterschiede zwischen einzelnen Nutzergruppen feststellen? Du sagst, es reichen schon kleine Gruppen, aber ich stelle mir so vor, meine Tochter ist 13, ja, die hat natürlich ein ganz anderes Verhalten als mein Vater mit 84, ne? Aber gibt es da Unterschiede oder auch zwischen verschiedenen erfahrenen Nutzern? Oder wer ist da besonders vulnerabel aus eurer Sicht? Ja,
also Unterschiede gibt's. Ich würde es nur nicht so pauschale Aussagen sind immer schwierig. Also ich habe zum Beispiel Leute, die viel online shoppen, die sind erfahren. Da ist natürlich aber auch die Gefahr da, dass die gar nicht mehr so einzelne Elemente überprüfen, weil sie es gewohnt sind. Mhm. Also das geht ganz schnell. Jemand, der unerfahren ist, der prüft vielleicht nochmal genauer, weil er höheres Misstrauen hat. Mhm. Wir sagen immer, die junge Generation, Digital Natives, die sind so kompetent, habe ich oft meine Zweifel auch und es belegen auch Studien, dass sie klicken und wischen können, keine Frage, können mit den Gadgets umgehen, aber so diese Dinge dann auch zu erkennen und richtig zu reagieren, das muss auch geübt werden, muss beigebracht und trainiert werden. Mhm. Und gerade wenn wir jetzt auch an ältere Leute denken, die ja jetzt auch alle im hohen Alter noch einen E-Mail-Account haben und regelmäßig irgendwelche Sachen dann im Postfach landen, sind
klassische Phishing.
Ja, genau. Und auch da wieder same brain, same game. Mhm. Wir neigen dazu, erstmal nicht alles in Frage zu stellen, sonst würde der Alltag nicht funktionieren, sind aber dadurch auch angreifbar. Mhm. Ja, und das zu lernen, ohne alles immer in Frage zu stellen, aber so eine Kompetenz sich anzueignen, dass man am richtigen Punkt dann sagt, okay, jetzt muss ich ja vorsichtig sein und schließt da nichts ab. Das ist auch, warum wir empfehlen, immer Pause einlegen. Wenn der Druck größer wird, dann Pause einlegen.
Ja, okay. Das ist auch ein Vorschlag vom Deutschen Verbraucherrat, glaube ich, im Rahmen des Digital Fairness Act, quasi so eine Bedenkzeit, also so die Emotionen rausnehmen, ne? Also dass du quasi nicht sofort kaufen sollst. Ich habe es nicht so richtig verstanden, aber das halte ich für wenig praktikabel, das als Gesetz zu machen. Das ist eher wirklich Education, ne? wie wir sagen. Ne? Aber das ist ja ein, was man auch lernen kann von euch. Kann man denn aus euren Daten lernen, Fake-Shops früher zu erkennen? Also kann man da irgendwie was draus ableiten?
Also man kann klassische Muster zeigen, aber je mehr die Fake-Shops versuchen, seriöse Shops zu imitieren, wird es natürlich umso schwieriger. Also, aber diese Pause von sich aus einzulegen, sie dran zu denken, wenn ich je emotionaler ich werde, desto weniger rational überlege ich. Das heißt, wir legen eine Pause ein und überlegen nochmal, warum emotionalisiert mich das Ganze? Ich reflektiere quasi nochmal das Ganze. Dann im nächsten Schritt würde ich mir eine Übersicht verschaffen. Vielleicht gibt's noch andere, vielleicht einfach mal eine Suchmaschinenabfrage, wird vor dem Shop gewarnt. Gibt's da schon irgendwelche Listen, wo dieser Shop als unseriös dargestellt wird?
Fake-Shop-Finder gibt's, ne?
Genau. Oder einfach so eine horizontale Recherche, wo welche Angebote gibt's noch? Ist das seriös oder kann da irgendwas nicht stimmen mit dem Preis? Ja.
Ist natürlich alles sehr, sehr, sehr aufwendig. Genau, ne? Und deswegen, also ich will jetzt keine Werbung machen, obwohl ja natürlich auch so ein bisschen. Deswegen haben wir ja gerade den Trusted Login, ne? Also um das zu vereinfachen, also diese Komplexität zu reduzieren und zu sagen, du hast einen Switch-Button, du hast einmal dich angemeldet, dann guckst du, bin ich auf der echten Seite, und das ist ein Klick im Grunde, ne? Und du hast vielleicht noch die App installiert, dann geht ein Pop-up auf und dann weißt du, okay, ich bin wirklich auf dem echten Zalando, oder ja, die sind jetzt nicht mehr Kunden bei uns, aber können eigentlich auch wieder werden, ne? Weil es ist ja besonders fake-anfällig, ne? In diesem Zeitalter. Ja, spannend. Okay. Dann vielleicht als Abschluss jetzt nochmal an dich die Frage. Wenn du dir eine Sache wünschen könntest, ne? Wie können Online-Shops oder Plattformen deine Forschung nutzen, um VerbraucherInnen besser zu schützen?
Ja, also wie ich vorhin schon erwähnt habe, so diese Kombination aus den Erkenntnissen, die wir gewinnen aus der Forschung, dass man sich eben da Kompetenzen aneignet, die Dinge zu prüfen. Deswegen auch diese Prüfmethode, ne, dass wir erstmal eine Pause einlegen, dann reflektieren, dann nochmal überprüfen, also näher reinschauen und dann wirklich den Job auch finden, dass man nicht aus der App bestellt, sondern dass man nochmal recherchiert, ob das seriös ist, oder eben über Listen, wie du gesagt hast, ne, die schon diese Prüfarbeit übernommen haben und vertrauenswürdig sind. Plus eben diese E-Commerce-Schutzmechanismen. Ich denke, die Kombination aus beiden ist optimal.
Also im Grunde die Emotionen ein Stück weit zurückstellen und den Verstand ein bisschen einschalten, dann kann eigentlich nicht so richtig viel passieren.
Genau, immer dann wachsam sein, wenn zu viele Emotionen im Spiel stehen.
Okay. Ja, vielen Dank, lieber Michael, für die spannenden Einblicke in deine Forschung zu menschlicher Wahrnehmung und Entscheidungsprozessen, wo wir hinschauen in die Shops, was Emotionen für eine Rolle spielen. Also ich habe gelernt, euer Eye-Tracking zeigt eben eindrücklich, wie diese Fake-Shops arbeiten, warum die so erfolgreich sind, weil die mich direkt schon catchen auf der ersten Seite und ich dann den Verstand ausschalte. Und ja, vielleicht sollten wir doch alle mal wieder unseren Verstand ein bisschen einschalten, auf Trust-Signals hören. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war's für heute mit unserem Podcast mit Michael Rasimus vom Eye-Tracking-Labor in Karlsruhe. Und wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen hoch, abonniert unseren Podcast. Wir haben auch spannende Folgen wieder in Zukunft. Und ja, Michael, nochmal vielen Dank und gute Heimreise nach Karlsruhe.
Dankeschön, herzlichen Dank für die Einladung.